Back to the Zukunft. Wie sieht die Arbeitswelt 2030 aus? Tim Verhoeven von Indeed und Gero Hesse von Embrace begrüßen dich in der zukünftigen Parallelwelt von Recruiting und Retention. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel. More Human Than Human?
Yo, da sind wir wieder. Marty McFly und wie heißt er nochmal? Professor von Back to the Future. Doc Brown, ganz genau.
Ich weiß, hat er einen Vornamen? Ich weiß es noch nicht.
Ich glaube irgendwas mit E. Aber das recherchiere ich mal für eine der nächsten Folgen. Also, da sind wir wieder. Back to the Zukunft, Staffel 2, More Human Than Human, ist unsere Fragestellung oder unser Ausruf. Letztes Mal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wo sparen wir eigentlich durch Technologie im HR-Bereich Zeit ein? Haben wir ausführlich behandelt. Heute geht es um die Frage eigentlich eher, wie kann man die eingesparte Zeit in Zukunft besser nutzen? Wie sollten wir sie besser nutzen? Und ja, ich übergebe mal direkt an Tim.
Sehr gerne. Ich fange wieder da mit einer Studie an. Die Leute kennen mich ja. Ich brauche immer Daten, um an das Thema ranzukommen. Und zwar habe ich die Personio-Studie aus dem Jahr 23 vor mir liegen. Und eines der Ergebnisse dieser Studie war, dass 70% der C-Level-Befragten, also nicht Leute aus dem HR, sondern Leute des Managements, der Aussage sind, dass HR wichtiger oder noch wichtiger in der Zukunft wird. Und das ist für mich jetzt mal die Grundüberschrift für diese Episode, denn ich glaube, dass sich hier jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wird, je nachdem, welchen Weg man einschlagen wird. Das haben wir in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen angetönt. Eine der Fragen, die dann im Raum steht, ist, wollen wir zukünftig im HR-Bereich eigentlich Meister der Effektivität und Effizienz werden? In den letzten Jahren ging das häufig um das Thema Effizienz. Das heißt, wie kann man das Gleiche erreichen, nur mit geringeren Mitteln? Und das kann ja durchaus über das Thema AI jetzt auch kommen. Was dann bedeuten wird, weniger HRler können das Gleiche machen. Oder wollen wir sagen, wir wollen die effektivsten sein? Wollen wir also die bestmöglichen Ergebnisse erreichen? Das sind zwei unterschiedliche Ansätze, die ich auch gar nicht grundsätzlich als besser oder schlechter, sondern nur unterschiedlich als Maß sehen würde. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich, es gibt einen Begriff für diese Thematik und auch in der Vorbesprechung haben wir darüber gesprochen. Wir kannten beide diesen Begriff nicht, den ich jetzt vorstellen werde. Vielleicht kennt ihr, liebe HörerInnen, aber dieses Beispiel. Es ist nämlich die Sprache vom sogenannten Jevons-Paradoxon. Und unter dem Jevons-Paradoxon versteht man in der Ökonomie eine Beobachtung, der zufolge technischer Fortschritt, der die effizientere Nutzung eines Rohstoffes erlaubt, letztlich zu einer erhöhten Nutzung dieses Rohstoffes führt, anstatt sie zu senken. Das heißt, wir haben durch technologischen Fortschritt die Möglichkeit, eigentlich weniger zu verbrauchen. Dafür wird aber die Frequenz erhöht. Und das Beispiel, was immer in meinem Kopf dabei herrscht, ist das Thema E-Mail. Ne? Früher hatten wir keine E-Mail. Man kann sich vielleicht noch mal dran erinnern. Da hat man Post geschrieben. Ne? Für die Jüngeren unter uns. Das ist sowas wie eine E-Mail, die man ausdruckt und dann irgendwo hinbringt, dass sie verschickt wird. Das dauert ganz lange und war ganz schön viel Aufwand. Und dann kam die E-Mail. Plötzlich ging alles ganz schnell und eine der Möglichkeiten wäre ja gewesen, wow, die HRler und alle Leute im Business haben jetzt plötzlich viel mehr Zeit für andere. Jetzt gucken wir uns aber unseren Posteingang an und sehen, nee, die Frequenz der schriftlichen Kommunikation wurde unglaublich erhöht. Das heißt, wir verbringen wahrscheinlich mehr Zeit heutzutage mit dem Schreiben und Verfassen von Kommunikation, als es früher war. Und das darzustellen ist eben dieses Jevons-Paradoxon und das können wir überlegen, was das für uns bedeutet im Kontext dieser ganzen Technologisierung im HR. Und ich sehe auf der anderen Seite, der Gero nickt und nickt und nickt. Willst du was dazu sagen?
Naja, ich finde das erstmal spannend und dieses Beispiel mit den E-Mails, du kannst deutlich schneller schreiben, kriegst aber jetzt deutlich, deutlich, deutlich mehr E-Mails. Also ist der Aufwand für die Kommunikation insgesamt wahrscheinlich gestiegen. Mal ins Umgekehrte verdreht. Wenn jetzt Technologie doch eigentlich dazu führt, dass HR deutlich Zeit einsparen kann, das haben wir in der letzten Folge diskutiert, wo das sein kann, dann könnte man diese Zeit für qualitativ hochwertige Tätigkeiten nutzen. Das ist genau das, was du eben gesagt hast, also deutlich effizienter arbeiten. Gleichzeitig sind wir aber in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Also die Frage ist dann eigentlich, ob gesamthaft gesagt wird, wir leisten uns mehr Qualität. Mit gesamthaft meine ich jetzt, darüber kann nicht immer nur HR entscheiden, sondern das ist eine Entscheidung sozusagen der Geschäftsführung. Da sitzt HR bestenfalls mit drin. Aber die Frage ist dann, halte ich eigentlich die Mannschaft gleich groß? Oder sage ich, ich kann das mit 3 Leuten weniger machen und die verbleibenden 5, wenn es vorher 8 waren, die schaffen ja durch Technologie dann gleich viel Arbeit wie vorher. Damit hätte man, glaube ich, nichts gewonnen. Also ich glaube, wenn man wirklich effizient sein möchte, dann braucht es ein klares Bekenntnis dazu. Da muss man sagen, wir wollen die Qualität auch wirklich verbessern. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auch einige ZuhörerInnen hier gibt, die sagen, die sich direkt die Augen verdrehen und sagen, ja, ist doch klar, was passiert. Die Abteilung wird kleiner, der Druck wird größer, die Qualität bleibt auf der Strecke. Und also kann sein, dass genau das passiert. Könnte aber auch sein, in einem Markt, indem wir durch Demografie, durch Digitalisierung, durch Veränderungen in der Wertelandschaft vielleicht doch mehr Wert darauf legen müssen, qualitativ hochwertig zu arbeiten, damit wir die Mitarbeitenden weiterhin gewinnen und halten können, gibt es, glaube ich, triftige Argumente, genau den anderen Weg zu gehen. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer so ein bisschen in der Mitte. Oder anders ausgedrückt, wir als HRerInnen müssen uns klar dazu aufstellen und sagen, was wir denn mit der eingesparten Zeit sinnvollerweise anfangen wollen.
Absolut. Und da müssen wir dann gucken, dass es sich lohnt, dass wir zeigen, dass es sinnvoll ist, etwas anderes zu machen als nur mehr vom Gleichen. Und das sehen wir auch ein bisschen, wir haben ja bei manchen Unternehmen ja auch schon jetzt in den letzten Jahren gesehen. Es gab Unternehmen, bei denen auch in der Krise und in den letzten Jahren waren, mehr Budget, größere Teams auch aufgewachsen sind, weil man erkannt hat, dass HR einen wesentlichen Bestandteil des Unternehmens für Erfolg sein. Und es gibt Unternehmen, die haben es nicht gemacht. Da kam dann irgendwelche Automatisierungen, da gab es Outsourcing und so weiter und so fort. Und da muss man sich immer am Ende des Tages auch überlegen, welche Art von HR-Arbeit möchte ich machen. Und ich finde beides total legitim. Also ich finde es auch legitim zu sagen, man will mit einer kleinen Mannschaft viel erreichen und eben mehr über Tools und so gehen, als auch man möchte in eine eher qualitative Richtung gehen. Ich glaube, für jeden Topf gibt es einen Deckel in dem Bereich. Mein persönlicher Fokus ist deutlich auf Qualität. Und ich habe mir im Folge dieser Vorbereitung auch überlegt, was wären denn so die 3 Kernbereiche, wenn wir ja zukünftig vielleicht die ganze administrative Tätigkeit wegfallen und vielleicht auch Klammer auf, Klammer zu, Leute, die ihre Kernkompetenz in diesen administrativen Seiten sehen. Da muss man auch, da glaube ich, die werden es schwer haben in Zukunft. Wenn meine Aufgabe die klassische Sachbearbeitung ist und ich die Person bin, die die ganze Zeit halt da ein aufgeht, Listen zu pflegen und so weiter, dann für die Person wird schwierig. Das sage ich auch ganz offen. Ich sehe aber 3 Dinge oder 3 Bereiche, wo ich viel Potenzial sehe und die ich eher als etwas ansehe, wo wir durch AI und Automatisierung viel Unterstützung geben können, aber sie nicht wegrationalisieren werden. Und lass uns vielleicht die Punkte einmal kurz durchgehen und mich wird immer auch deine Sicht darauf interessieren, Gero. Der erste Punkt, ich habe es mal genannt, Business Partnering. Wir sehen den Metatrend, wenn wir uns Zahlen angucken, beispielsweise des sogenannten HACE-Fachkräfteindex, der seit vielen Jahren analysiert, welche HR-Profile sich eigentlich wie im Markt entwickeln und wo die Nachfrage am größten ist. Das Profil des HR-Business-Partner eigentlich, das ist, was am stärksten gewachsen ist oder relativ gewachsen ist. Und ich glaube, gerade diese Zusammenarbeit mit dem Business, dem Business einen wirklich Mehrwert zu geben, das Business zu verstehen, zu analysieren, zu hinterfragen, als echter Sparringspartner angesehen zu werden, das ist für mich etwas, was essentiell ist, was nicht wegrationalisiert werden kann, aber was einfacher werden kann, wenn ich die richtigen Tools habe. Und in meiner Welt habe ich mal überlegt, was wären denn sinnvolle Analysen oder Tools, die man nutzen könnte, mit AI und das zu machen. Das wäre Research zum Beispiel, dass ich zukünftig den Markt besser verstehe und in ein Gespräch mit einer Führungskraft direkt reingehe und coole Insights mitgeben kann, dass ich vielleicht auch irgendwelche Analytics und Analysen machen kann und denen direkt mitgeben kann, besseres Zahlenverständnis auch mitzugeben. Das sind so alles Dinge, alles, was mir hilft, einen fundierteren, ich nenne es mal, Beratungsmehrwert zu generieren. Das wird, glaube ich, diesen Bereich umtürmen. Deswegen ist es für mich eine von drei Säulen.
Dem kann ich folgen. Ich denke gerade über mein eigenes Arbeitsleben so nach. Also ich bin ja nicht HRler. Ich mache zwar viel im Bereich HR. Ich bin ja CEO von Embrace. So, wir sind 5 Organisationen an 6 Standorten mit 570 Mitarbeitenden inzwischen. Und wenn ich jetzt auf meine HR-Kollegin schaue, wo kommt der größte Wertbeitrag her? Dann hat das ganz viel was mit einem qualitativen Verständnis von Menschen in bestimmten Situationen zu tun. Also nach dem Motto, wie happy ist eigentlich die eine oder der andere? Welche Konflikte sind möglicherweise an verschiedenen Orten in der Organisation, die ich als CEO nicht zwangsläufig alle mitbekomme? Ne? Also mir erzählt ja erstmal jeder, ach, es läuft. Oder die Leute, die halt offen sind, sagen, ja, hier oder da gibt's ein Problem, aber haben wir schon im Griff. Aber das, was so zwischenmenschlich abläuft, also Zufriedenheit, vielleicht auch Herausforderungen, wo Menschen in persönlichen Krisen sind, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben, es ist mir aber wichtig, das zu wissen, um es einordnen zu können. Das ist eine Art von qualitativer HR-Arbeit, die ich mir nur schwer über KI jetzt vorstellen kann. Also dieser Dialog, Gero, achte mal auf so und so und so und so, da ist im Hintergrund Folgendes, weißt du vielleicht gar nicht. Also das ist unendlich viel wert und da könnte ich gar nicht drauf verzichten. Also das ist für mich schon wirklich wichtig, so eine Stimme zu haben.
Absolut. Und da ist einfach auch viel Potenzial dafür Unterstützung. Ne? Also ich glaube, da ist einfach viel da. Und das schafft wiederum ja auch Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist eine Währung, die wir nicht unterschätzen dürfen in dieser ganzen Technologien. Und das ist erstmal etwas, was zwischen Menschen entsteht. Und deswegen war das so auch mein erster Punkt. Der zweite geht aber auch in eine ähnliche Richtung rein. Zumindest auch, was das Thema des Vertrauens angeht. Weil mich, ich habe es mal genannt, Diagnostik. Ich habe den aber weitergefasst. Und deswegen auch nicht nur Eignungsdiagnostik, sondern alles, was so zwischen Talent und Potenzial erkennen und entwickeln lädt. Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt von organisatorischen Dimensionen bis hin zu programmatischen, also welche Programme geben wir, aber auch so individuell, wo sehen wir eigentlich auch Stärken und Schwächen von Menschen, wie können wir sie fördern und so weiter und so fort. Auch da riesiges Potenzial für Unterstützung über AI, gerade wenn man in einer größeren Organisation ist, wo man nicht alle Mitarbeiter sofort mit Namen und Postleitzahlen geputzt hat und kennt. Matching, Skill-Zusammenhänge erkennen, dieses ganze Thema Skill-Based Organization, riesiges Thema. Alle möglichen Unternehmen versuchen sich damit gerade zu beschäftigen und das ist meistens die Realität. Sie merken, oh, damit uns ein AI-Tool da helfen kann, müssen wir dieses Skills erstmal erfassen, ganz einfach. Ne? Und ich glaube, dafür ist es dann wichtig, dass wir Leute haben, die sich um das Ganze programmatisch kümmern, die dann auch über die Erfassung kümmern. Und mit diesen Support-Informationen, da kann, glaube ich, dieses ganze diagnostische Thema, was ja auch im Recruiting schon mit Eignungsdiagnostik drin ist, wenn man das holistisch erkennt und weiterentwickeln möchte, ist da ein riesiges Potenzial, zumindest momentan, um auch keine AI, die es besser macht oder deutlich besser macht als Menschen.
Na, ich würde jetzt mal kurz von AI weggehen, hin zu einfach nur mit digitalen HR-Tools arbeiten. Also wir machen bei Führungskräften erstellen jährlich so eine Potenzialmatrix, wo sozusagen einmal das Potenzial eingeschätzt wird auf der derzeitigen Rolle und andererseits der Arbeitserfolg gemessen an den Zielen im letzten Jahr. Und daraus entsteht dann im Grunde eine Matrix, wo du alle möglichen Personalien diskutieren kannst. Die Erstellung dieser Datengrundlage, die sollte natürlich möglichst technologisch und weitestgehend automatisiert erfolgen. Das kann man auch alles händisch machen, ist irre arbeitsaufwendig. Aber wenn du natürlich ein Tool hast, mit dem du deine jährlichen Gespräche führst, wo automatisch die Ergebnisse in eine solche automatisch generierte Potenzialmatrix münden, dann hast du eine super Diskussionsgrundlage, auf der du dann genau diese Themen, die du gerade angesprochen hast, diskutieren kannst. Und diese Diskussion selbst, das ist eigentlich dann wieder qualitativ hochwertige Personalarbeit. Die Diskussion auf Basis dieser Datengrundlage, die aber automatisiert erstellt wurde. Insofern sehe ich das genauso. Und am Ende glaube ich, dass es in Zeiten von eher Arbeitnehmermärkten induzierten Situationen immer mehr um die Individualbedürfnisse der Mitarbeiter geht. Das ist jetzt im März 2025, wo wir aufnehmen, nicht total en vogue, ja, aber das war 2021 natürlich ganz anders. Im Moment haben wir fast eher wieder Arbeitgebermärkte, aber das Pendel wird recht zeitnah, denke ich, wieder zurückschwingen. Und gerade dann geht's wirklich um die individuelle Situation von Mitarbeitenden und Talenten und auch individuelle Talententwicklung etc.
Ja. Gib mir mal ein Beispiel. Ich habe das vor kurzem, das ist vielleicht mal ganz interessant, mit einem Sales Leadership-Menschen, ich glaube Sales Director hieß er oder so, gesprochen. Und bei dem Unternehmen ist es so, dass die, wenn sie Calls haben, werden diese, gibt es dann eine Software, wo du dich einloggen kannst, und dann wird dieser Call sozusagen aufgenommen. Immer auf nur wenn alle Seiten zustimmen. Und die nutzen das einfach zum Optimieren der Gesprächsführung. Das ist ein AI-Tool im Hintergrund, was zum Beispiel sagt, okay, die Begrifflichkeiten wurden häufig genutzt und so weiter und so fort. Und damit bekommt dann die Führungskraft die Möglichkeit, im Sinne eines Coaches zu agieren und Tipps zu geben. Okay, willst du nicht das nächste Mal deinen Gesprächseinstieg so machen und so weiter und so fort? Ich glaube, da sind einfach noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, die natürlich immer auch im Rahmen, ne, von Datenschutzkonformität, warum man erstmal sieht, wie viel ungenutztes Potenzial da noch hinter ist und wo man dann natürlich wiederum jemanden braucht, der sich auch mit einer guten Ausbildung in diesem Bereich mit den Themen beschäftigt und nicht sofort nur, weil eine AI sagt, oh, hier wurde etwas zu häufig gemacht, sofort sagt, oh, Alarm, Alarm, Alarm. Das ist ja unsere Aufgabe, Dinge in den Kontext aufzusetzen und Dinge zu bewerten. Das ist nicht die Aufgabe der AI, und die Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung zu übernehmen.
So, übrigens, du hast das so en passant gesagt, Datenschutzkonformität, ja klar, das ist natürlich absolut relevant und notwendig, und gleichzeitig denke ich, dass wir dringend eine Überarbeitung der Gesetzgebung im Grunde genommen benötigen. Also an vielen Stellen ist natürlich die technologische Entwicklung viel, viel schneller als die Gesetzgebung, und ich glaube, wir müssen einfach versuchen, da irgendwie schneller am Ball zu sein. Wie? Vielleicht durch den Ansatz von AI. Ich bin kein Jurist, das kann ich am Ende nicht beurteilen. Feststeht aber, dass Gesetzgebung der Technologie halt immer hinterherhängt und das im Arbeitsleben immer nicht ganz so einfach ist. Also je nachdem, wie die Mitbestimmung so drauf ist, kann das ein deutlicher Hemmschuh werden, weil dann immer gesagt wird, Moment, das müssen wir alles diskutieren, obwohl es hier in deinem von dir gewählten Beispiel ja eigentlich darum geht, dass alle Seiten davon profitieren. Der Mitarbeiter, indem er ein vernünftiges Coaching bekommt, der Vorgesetzte, indem er überhaupt sehen kann, verstehen kann, wo Ansatzpunkte sind. Weil in der Vergangenheit hätte der Vorgesetzte immer direkt neben dem Mitarbeiter sitzen müssen und zuhören müssen, wie das Gespräch läuft. Und so ist das ja in Sales-Prozessen auch oft gewesen. Nee, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube halt, dass du da A, Zeit sparen kannst und B, auch bessere Hinweise bekommen kannst. Ne? Speziell, wenn so eine KI sich tausende solcher Gespräche anhört und dann auch sagen kann, hier ist ein bestimmtes Muster dahinter. Versuch das mal an der und der Stelle zu durchbrechen.
Also ich fände es jetzt einmal für mich persönlich zum Beispiel auch spannend, was so eine AI auch bei mir erkennen würde. Ne? Aber also wie gesagt, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, auf die geachtet werden kann. Deswegen aber so dieses Thema Diagnostik, so der zweite Kernbereich.
Ja.
Dritte ist das, was man so neudeutsch People Experience nennt. Auch wieder, ne, deutsche Begriffe werden kaum noch genutzt, aber das ist ein anderes Thema. People Experience, also überall da, wo es zwischenmenschliche Interaktionen gibt, wo es entweder Begeisterung oder Frustpotenzial gibt, schon angefangen bei Jobsuchenden und von der Candidate Experience. Wenn die Leute dann bei uns sind, die Employee Experience und so weiter und so fort. Ich glaube, dass da riesiges Potenzial dafür da ist, dass wir diese ganzen Datenzusammenhänge besser erkennen und darauf dann vielleicht auch sehr, sehr individualisierte Ansprachen zu ermöglichen. Weil wir wissen auch, dieses Gießkannenprinzip One Fits All, was vor 10 Jahren die einzige Möglichkeit war, um Zielgruppen auch anzusprechen, ist eigentlich in der heutigen Zeit komplett aus der Zeit gefallen. Und da ist ein riesiges Potenzial dafür da. Auf der einen Seite, dass wir diese zwischenmenschliche Interaktion hervorheben, auch in Richtung intern. Dass wir vielleicht sagen, weniger Kontakte, dafür die höherwertiger und mit voller Aufmerksamkeit, weil ich nicht noch 20 Sachen nebenbei machen muss, mein Handy dabei habe und sonstige Sachen, mich gut vorbereitet habe durch vielleicht AI-Unterstützung. Aber dann wirklich das richtig gut mache und dann gucke, wie kann mich AI eigentlich dazu auch bringen, mich dazu unterstützen.
Das ist witzig, dass du dieses Beispiel so nimmst. Ich muss ja gerade total an Covid denken. Ist ja ziemlich genau 5 Jahre her, dass ausgebrochen ist. Und wir haben dann wirklich schnell festgestellt, dass durch den sinnvollen Einsatz von Technologie sehr wohl ein Weiterarbeiten in vielen Berufsbildern möglich war. Also jetzt immer da, wenn es ums Büro, um Bürojobs ging, dann auf einmal doch ganz viel ging, wo viele Menschen vorher gesagt haben, das kann gar nicht funktionieren. Aber auch da geht es letzten Endes darum, wenn man über hybrides Arbeiten redet, was ist dann eigentlich das Salz in der Suppe, wenn die Leute ins Büro kommen? Also ich will ja mal sagen, wenn ich im Büro sitze und da sowieso den ganzen Tag nur in digitalen, virtuellen Terminen bin, dann brauche ich eigentlich auch nicht ins Büro zu kommen. Dann kann ich auch woanders sitzen. Ne? Also wie nutze ich die Zeit? Das ist ja eigentlich die Frage. Und dann müsste man eigentlich sehen, dass in den Bürozeiten halt mehr interaktiv gearbeitet wird, vielleicht gebrainstormt wird, vielleicht Probleme diskutiert werden in der Gruppe. Also Tätigkeiten, die man virtuell nicht so gut abbilden kann. Und auch das zielt zurück so ein bisschen auf die Frage, wie setzen wir dann eigentlich die Zeit ein? Ja, das muss man sich also genauer überlegen eigentlich als früher.
Das ist erstmal was Gutes. Da werte ich jetzt auch mal, ich habe so häufig gesagt, es kann gut sein, es kann schlecht sein. Ich glaube, dass diese Entwicklung extrem gut für uns alle sein wird, weil wir es uns wieder schaffen müssen, uns selber zu beschäftigen. Und ich glaube, dass das wichtig ist und dass wir dadurch vielleicht auch für uns selber ein besseres Verständnis kriegen, welcher Typ bin ich eigentlich? In welchen Situationen ist es vielleicht für mich sinnvoller, dass ich auch mal zu Hause arbeite? Und wo ist es vielleicht sinnvoller, dass ich nicht? Ich bin Hybrid-Fan. Ich bin sehr gerne im Büro, aber auch sehr gerne zu Hause und merke manchmal, dass es mir extrem gut tut, wenn ich zu Hause bin. Manchmal aber auch es extrem energiegebend finde, wenn ich im Büro bin.
Ich habe es wirklich jetzt persönlich total gut. Ich wohne 5 Minuten vom Büro entfernt. Das heißt, ich bin manchmal stundenweise im Büro. Ich bin mal 3 Stunden da, dann bin ich wieder zu Hause. Oder ich bin mal einen ganzen Tag da oder auch mal 2 Tage nicht. Aber ich kann mir das komplett so einteilen durch die Wegezeiten, die so gering sind, dass ich auch spontan oft da bin. Wenn ich merke, ach, da sind mehrere im Büro, dann bin ich auf einmal auch da. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Jetzt sind wir auf einer so positiven Note unterwegs. Ich kipp jetzt mal ordentlich Wasser in den Wein und stell mal die Frage, Cliffhanger-mäßig, ist das dann alles nachhaltig wirklich so gut? Oder kann es nicht sein, dass die Menschheit sozusagen arbeitslos wird? Das ist jetzt sehr radikal ausgedrückt. Haben wir wirklich alle noch genug Arbeit, jetzt mal nur auf Deutschland bezogen, in den nächsten Jahren? Wie sieht das eigentlich aus? Oder müssen wir uns tatsächlich sorgen, dass es nicht so ist? Darüber sprechen wir beim nächsten Mal.